Reisen.
Podcast. Mit Heike Sikoni. Schönen guten Tag. Ja, und dann nehmen wir Sie heute unter anderem mit nach Mallorca, aber nicht zum Ballermann. Wir sind nämlich mit Missionaren unterwegs. Und das können Sie auch mit Patres nach Mallorca reisen. Wie das geht und was man dabei alles erlebt, das hören Sie gleich hier in Domradio Reisen. Schön, dass Sie mitreisen.
Domradio Reisen.
In Domradio Reisen, da reden wir jetzt über Gruppenreisen und zwar nach Mallorca. Das sind aber ganz besondere Reisen. Da geht es mehr um Besinnung als um Ballermann. Man fährt nämlich in Begleitung eines waschechten Missionars auf die Lieblingsinsel der Deutschen. Veranstaltet werden diese Reise unter anderem heute von Constanze Werner bzw. von ihrer Agentur Intercom. Und ich freue mich, dass sie heute bei uns hier ist. Schönen Tag, Frau Werner.
Guten Tag, Frau Sikoni.
Ja, da könnte man ja wirklich denken, da ist jetzt jemand draufgekommen, hat sich was Tolles Neues ausgedacht, um Reisende anzuziehen. Aber die Geschichte, mit einem Missionar auf Mallorca zu reisen, ist ja viel älter. Die hat ihre Mutter schon vor fast 50 Jahren in Gang gebracht.
Ja, in der Tat. Damals 1968 kam Pater Kesting von den Steyler Missionaren auf meine Eltern zu, die damals ein Reisebüro hatten in der Altstadt, auch fast 50 Jahre dort ansässig waren.
Hier in Köln in der Altstadt.
Köln in der Altstadt, ganz genau. Und der Pater Kesting war unter anderem auch ein Studentenpfarrer und wollte gerne, dass die Insel mehr erkundet wird, weil es so viele Heiligtümer, Klöster, Kapellen gibt, wie selten geballt. Und gerade Spanien als sehr katholisches Land war da natürlich prädestiniert und vor allen Dingen auch die Insel. Auch gerade die vielen Traditionen, die es da gab. Und daraufhin wurden dann im Grunde genommen Urlaub für die Seele ins Leben gerufen. Das heißt, meine Mutter fuhr dann nach Mallorca, um zu sehen, wie man das organisatorisch aufbauen konnte vor fast 50 Jahren. Und damals war es so, dass die Menschen, die mit uns reisten, noch gar nicht in der Form reisten, dass man nur eine Woche auf Mallorca blieb, sondern man überwinterte. Vor allen Dingen die Gäste aus dem Ruhrgebiet waren eigentlich in größter Zahl vorhanden. Und um ein bisschen mehr die Heizkosten zu der damaligen Zeit zu sparen, sind die Menschen 3, 4, 5 Monate auf der Insel geblieben. Und so war es dann, dass die Patres alle 6 Wochen ungefähr wechselten. Also es kam immer wieder ein neuer Pater zu den Überwinterer, die dort auf der Insel waren. Und wir hatten dort natürlich auch eine Begleitung vor Ort durch eine deutsche Dame, die dort organisatorisch alles gemacht hat. Und so sprach man, wie gesagt, nicht von einer Woche, sondern die Menschen überwinterten dort. Und es gab Ausflüge zu den Heiligtümern, alles, was damit zusammenhing. Also man hatte Vollpension, die Hotels waren geheizt und die Menschen konnten sich natürlich dort viel freier fühlen als in dem kalten, nassen Winter, so wie wir ihn hier in Deutschland kennen.
Das ist jetzt heute nicht mehr so. Sie haben es schon gesagt, heute fährt man eine Woche ungefähr.
Richtig.
Mit. Ja. Und da fährt aber auch immer ein Pater mit. Ich nehme an, das ist nicht mehr der Pater Kesting heute nach 50 Jahren. Ist das dann immer derselbe oder wechseln die Patres dann? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das kann man sich so vorstellen. Also vielleicht noch dazu gesagt, früher waren das auch sehr große Gruppen. Das waren dann 50 bis 60 Personen. Heute ist die Gruppengestaltung ein bisschen anders. Die Patres wechseln je nachdem, zu welchem Termin sie zur Verfügung stehen. Und dann reisen die Patres mit der Gruppe, respektive die Patres sind vielleicht einen Tag vorher schon vor Ort. Denn die Gruppe reist meistens Samstag auf Samstag, sprich eine Woche an. Und die Herrschaften werden dann abgeholt am Flughafen und werden im Grunde genommen so schon dann auch von den Patres in Empfang genommen.
Und was machen die dann eine Woche auf Mallorca?
Ja, wir haben dort die Ulrike Bem, eine Kölnerin, die seit 20 Jahren dort lebt mit ihrer Familie, die die Insel in- und auswendig kennt. die ganz viele wunderbare Möglichkeiten hat, uns zu diesen Heiligtümern wie die Kapellen und die Kirchen zu führen, aber auch zu den traditionellen Höfen zum Beispiel. Und dann begleiten die Patres natürlich jede Tour mit, also jeden Tagesausflug. Und in jedem Heiligtum, also Kapelle, Kirche, wird auch immer die Heilige Messe gehalten.
Also Heilige Messe mit Pater, den man quasi im Gepäck hat, kann man erleben auf Mallorca. Was aber dann noch bei rumkommt bei diesen Reisen, darüber reden wir gleich weiter hier in Domradio Reisen. In Domradio Reisen, da spreche ich jetzt weiter mit Constanze Werner, die Reisen organisiert für kleine Gruppen und die fahren dann mit einem Pater nach Mallorca und zwar immer im Herbst oder im Frühling. Frau Werner, warum immer nur im Herbst und im Frühling?
Ja, unsere Zeiten sind immer zwischen Februar und April, weil es danach auch wirklich schon sehr warm wird auf der Insel und weil wir Picknicks veranstalten und uns viel draußen aufhalten und natürlich auch einiges laufen, ist es wichtig, dass man sich dann wohlfühlt. Und das macht man am besten im Frühjahr, denn ab Mai wird es zum einen wieder ein bisschen wärmer und zum anderen sind wir nicht in den Ferien auf der Insel, weil es sonst einfach viel zu überlaufen ist. Und das heißt, in der zweiten Jahreshälfte sind wir dann unterwegs so ab Mitte September bis Ende November. Die schönste Zeit ist eigentlich fast im Februar. Da haben wir die Mandelblüte auf der Insel und dann sieht die Insel natürlich ganz besonders schön aus. Die Insel ist ohnehin eine wunderbare Insel, weil sie landschaftlich so viel Unterschiedliches bietet. Und das Gute ist, wir sind ja eine christliche Gruppe. Wir warten auf jeden, auch wenn jemand nicht so ganz so gut zu Fuß ist. Wir haben auch Damen und Herren dabei, den einen oder anderen, der mit dem Rollator unterwegs ist, der ein bisschen Unterstützung braucht. Auch die Gäste sind alle herzlich willkommen. Es wird auf jeden gewartet und man ist in dieser Gruppengröße, und das sind meistens zwischen 10 und 20 Personen, gemeinschaftlich zusammen diese Woche. Und das heißt auch, dadurch, dass das so eine kleine Gruppengröße ist, hat man natürlich eine ganz andere Möglichkeit des Austausches, auch gerade mit den Patres, eine Woche ja, so zusammen zu sein. Und dadurch hat man natürlich die Möglichkeit, auch vielleicht auch mal ein bisschen andere, tiefere Gespräche zu führen, sich in der Gruppe wohlzufühlen, sich gut aufgehoben zu fühlen. Und das macht im Grunde genommen den Mehrwert dieser Reisen aus, nämlich der Urlaub für die Seele.
Urlaub für die Seele, das ist ein schönes Stichwort. Und jetzt haben wir schon gelernt, der gehört ja viel dazu. Einmal die Umgebung, dann natürlich auch die Orte, die Kirchen, die Sie besuchen, die Messen und das Zusammensein mit den Patres. Und das kann ich mir auch vorstellen. Man sitzt ja zusammen im Bus, man isst abends zusammen. Da entsteht ja ganz schnell auf solchen Gruppenreisen eine Nähe. Was ist das für eine Atmosphäre, die da zusammen ist? Ist das auch sehr heilig oder wird auch schon mal gelacht? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es wird auch ordentlich gelacht, auf jeden Fall. Denn auch Ulrike Bem erzählt, hat viele kleine Anekdoten, die sie erzählt, auch während der Fahrten, um ein bisschen so zu überbrücken, zu zeigen, wie schön diese Insel ist. Die Patres lesen ja in den Heiligtümern die Heilige Messe. Also es gibt fast jeden Tag eine Heilige Messe. Sonntags gehen wir in die Heilige Messe in der Kathedrale von Palma, sind wir dort. Vielleicht mal kurz so einen kleinen Ablauf zu erzählen. Danach geht es in eine wunderbare Schokolateria in der Altstadt, wo wir uns ein bisschen erholen. Und dann gehen wir zurück, um dann die Kathedrale von Palma zu besichtigen, weil während der Messe ist das nicht möglich und soll ja auch jeder Teilnehmer die Heilige Messe in der Kathedrale, denn das ist wirklich etwas Besonderes, auch genießen können. Und ansonsten finden, wie gesagt, fast täglich die Heiligen Messen in den Heiligtümern statt. Und danach wird das ein oder andere Mal zum Picknick eingeladen. Dann werden Traditionshöfe besucht, das heißt also Höfe, die in Tradition teilweise noch arbeiten. Es wird vorgestellt, wie hart man doch früher gearbeitet hat, auf den, nicht nur auf den Höfen, auf den Feldern. Es werden die Produkte gezeigt, es gibt kleine Verköstigungen. Und man gewinnt einen ganz anderen Eindruck von dieser Reise, weil man eben mit diesen kleinen Gruppen unterwegs ist. Und da ist ganz viel Menschliches dabei.
Und Ulrike Bem, haben Sie ja schon erwähnt, die wohnt schon, ist eine Deutsche, die seit 20 Jahren auf Mallorca wohnt und die kennt auch die Eigenheiten. Das hatten Sie mir am Telefon schon verraten, dass die auch oft gucken muss, ist denn die Kirche und so überhaupt auf in 3 Tagen? Das ist ja nicht immer alles gewährleistet.
Ja, das ist richtig. Ulrike Bem lebt seit 20 Jahren auf der Insel, ist eine Kölnerin, genau. Und Ulrike Bem hat den Kontakt zu den Klöstern, Kapellen und auch zu den Kirchen, zu denen wir dann gehen, um die Heilige Messe zu halten. Und natürlich kann man das nicht Wochen vorher organisieren, weil dann würde es wahrscheinlich wieder in Vergessenheit geraten. Also man macht es so ein paar Tage vorher. Und es klappt immer ganz wunderbar und es ist eine ganz wunderbare Atmosphäre, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie nur mit Ihrer kleinen Gruppe, mit den Menschen, mit denen Sie zusammen sind, ein solches Erlebnis haben, mit dem Pater zusammen, der die Heilige Messe liest. Das ist schon etwas Besonderes.
Die nächsten Reisen sind im Frühjahr. 3 Termine. Gibt es noch Plätze?
Ja, es gibt noch Plätze. Wir haben Reisen im Februar, März und April. Dann finden wieder Reisen statt dann zwischen Ende September und November. Und wenn sich eine Gruppe bilden sollte, weil einfach eine größere Nachfrage ist, dann wird auch eine neue Reise aufgelegt.
Constanze Werner von Intercom organisiert schon in 2. Generation Gruppenreise inklusive Begleitung von Steyler Missionaren. Den Kontakt, wie Sie Constanze Werner finden, finden Sie bei uns im Internet auf domradio.de. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Domradio Reisen.
Sollten Sie eben Lust auf einen Besuch auf Mallorca bekommen haben, aber schon mal auf eigene Faust los wollen, dann ist der Herbst jetzt eine gute Jahreszeit. Da brennt die Sonne nicht mehr so heiß vom Himmel. Da lässt sich die Insel besser entdecken. Dass dafür offenbar sehr viele den Mallorca-Reiseführer vom Michael Müller Verlag mitnehmen, das sieht man schon daran, dass er schon in der 10. Auflage erschienen ist. Und der Autor Thomas Schröder, der fährt auch dauernd nach Mallorca, weil er seinen Reiseführer alle 2 Jahre überarbeiten muss.
Es gibt immer wieder was Neues, vor allem in der Hotellerie und in der Gastroszene passiert jede Menge an Sehenswürdigkeiten, nicht so furchtbar viel, aber doch auch mal wieder öffnet was. Reischa zum Beispiel ist wieder geöffnet. Das ist ein großes Landgut nördlich von Palma, was viele Jahre geschlossen war. Was ebenfalls viele Jahre geschlossen war, ist das Castel de Santuari. Im Osten war Feladnitsch, eine Felsenburg.
Ermita de San Salvador. Das Kloster liegt auf dem gleichnamigen 509 Meter hohen Berg, von Felanitsch etwa 6 Kilometer entfernt. Die herrliche Aussicht reicht fast über ganz Mallorca. Übernachten im Hostal San Salvador, direkt vor dem Kloster, in bester Aussichtslage. Doppelzimmer ab 70 Euro, Frühstück extra. Einige Kilometer auf der Straße nach Santani. Stilvolles Herrenhaus aus dem 13. Jahrhundert. Pool, Sauna, Doppelzimmer etwa 145 bis 180 Euro.
Die Preise entwickeln sich ja leider stetig nach oben auf Mallorca, zum Teil in geradezu absurden Sprüngen, sodass der Leser gar nicht glaubt, dass ich recherchiert habe, wenn ich angebe 10 Euro und ein Jahr später werden dann 14 Euro Eintrittsgebühr genommen, dann denkt der war nicht da. Ich war da, aber ich kann nichts dafür, wenn in der Zwischenzeit zwischen Recherche und dem erschienenen Buch der Anbieter meint, er muss seine Preise um 40% erhöhen.
Wussten Sie, dass mallorquinische Klöster sehr preiswerte Übernachtungen anbieten?
Also die besten Tipps für Restaurants bekomme ich eher nicht von den Mallorquinern, die relativ zurückhaltend sind, sondern von den vor Ort ansässigen Deutschen, die Hotels oder auch selber Restaurants betreiben und die Szene vor Ort sehr gut kennen.
Restaurant Caspagé, super Blick auf Bucht und Sonnenuntergang, gute Küche, hoher Romantikfaktor. Fischspezialitäten, Peixe à la Sal, Fisch in Salzkruste, Calderetta de Langusta, Langustentopf.
Wussten Sie, dass man in den alten Weinkellern der Insel hervorragend speist?
Fleischspezialitäten, Porceia, Spanferkel, Yom a Col, Schweinefilet mit Kohl, Lammschulter mit Knoblauch.
Wussten Sie, dass Sie bei Palma das Atelier des Surrealisten Joan Miró besichtigen können?
Die Mallorquiner nennen sie schlicht La Ciudad, die Stadt. Gesegnet mit architektonischen Schätzen, jugendlich, pulsierend. Wer mediterrane Städte mag, wird Palma lieben.
Ich mag Palma sehr. Es gibt viel, was ich gerne mag. Ich mag die Landschaften, das Mediterrane, das Hügelland. Es gibt schon sehr viele schöne Ecken. Also ich schätze auch den Osten der Insel.
Die Ostküste, tief ins Land eingeschnittene fjordartige Buchten, deren Wasser oft smaragdgrün leuchtet. Urlaubstrubel, ruhige Fischerdörfer, Hügel und Felder. Im Westen Soyer, Orangen und Zitronen. Im Tal des Goldes, Sierra de Tramontana, UNESCO-Welterbe und Wanderparadies.
Ja, all diese Tipps stehen in dem Mallorca-Reiseführer von Thomas Schröder, aus dem wir auch die Beispiele zum Hören genommen haben. Und gleich bleiben wir in Domradio Reise, zwar im Süden, aber es geht runter von der Insel und rauf auf den Stiefel. Wir machen uns auf den Weg nach Rom. In Domradio Reisen, da waren wir bis jetzt unterwegs auf Mallorca. Jetzt nehmen wir Sie mit in die ewige Stadt nach Rom. Denn da hat Renato Schlegelmilch einen Ort mit Seele für uns entdeckt, den wahrscheinlich die wenigsten Romreisenden kennen. Um da hinzukommen, muss man die Landessprache sprechen. Aber nicht von Italien, sondern von Deutschland. Das braucht man so eine Art Sesam, öffne dich. Und dann darf man ab hinter die Mauer.
Es ist eine braune Sandsteinmauer mit einer kleinen, unscheinbaren Tür in der Mitte. Der Campo Santo Teutonico, direkt gegenüber vom Petersdom, zieht nicht viel Aufmerksamkeit auf sich. Man könnte ihn fast übersehen, würden nicht alle paar Minuten Touristen hier ein- und ausgehen. Etwas ungewöhnlich für eine Einrichtung im Vatikan. Betritt man den kleinen quadratischen Hof, bekommt man als allererstes den Eindruck, in einem mediterranen Prachtgarten zu sein. Erst auf den zweiten Blick fallen die unzähligen Grabplatten am Boden und in den Wänden auf. Hier liegen die Mitglieder der Erzbruderschaft begraben, die den Hof betreut und verwaltet. Deren Rektor ist Hans-Peter Fischer.
Ich sage immer, wir treten gleichsam in einen Paradiesgarten ein, wenn wir in den Friedhof kommen. Auf welchem Friedhof wachsen schon Orangenbäume? Oder die wunderschönen Zypressen. In einem wunderschönen Zypressenbaum wächst aktuell, da ist der Samen gefallen, von einer Palme.
Die Tradition des Friedhofs reicht zurück bis ins 8. Jahrhundert nach Christus. Karl der Große soll ihn bei seinem ersten Besuch in Rom hier angelegt haben. Seitdem kann den Friedhof jeder Pilger deutscher oder flämischer Herkunft besuchen. Deutsch heißt hier aber nicht gleich Deutsch.
Wir sind nicht deutsch-national, sondern die Gemeinschaft, die eben dieses Territorium behütet und ja, hegt, ist eine Gemeinschaft eben von Frauen und Männern aus dem deutschsprachigen Kulturkreis.
Also auch Österreicher, Schweizer oder Menschen aus Südtirol. Alle sie liegen hier auf diesem Friedhof begraben. Der Mittelgang, der auch aus Grabplatten besteht, wird rechts und links von Palmen eingerahmt. Vier große Statuen stehen an den äußeren Ecken des Hofes. Und überall verteilt auf den Grabplatten liegen Blumensträuße oder stehen Kerzen, die Angehörige oder Pilger hier zurückgelassen haben. Angrenzend an den Friedhof findet sich ein Gebäude, das für die Touristen verschlossen bleibt, das Collegium Teutonicum.
Überwiegend wohnen bei uns geweihte Priester, die zu einem Aufbaustudium von ihren Bischöfen, von ihren Ordensoberen, von ihren Gemeinschaften nach Rom entsandt werden. Und wir haben, und das ist ein Reichtum, immer wieder auch Gäste. Also insofern sind wir eine sehr, sehr bunte Gemeinschaft.
25 Priester, die in Deutschland Leitungsfunktionen in der Kirche übernehmen sollen, wohnen im Kollegium. Ein altes, ehrwürdiges Herrenhaus, an dem man an allen Ecken Überbleibsel aus der Antike entdeckt. Das Herz des Komplexes ist für die Bewohner wie auch für viele Pilger die Kapelle zur schmerzhaften Mutter Gottes. Hier finden täglich Gottesdienste in deutscher Sprache statt. Immer wieder sieht man hier auch deutsche Bischöfe oder Kurienkardinäle in der Messe.
Wir wollen die deutschsprachige Kultur auch hier in Rom pflegen. Und sie wird auch sehr geschätzt von den Deutschrömern. Wir haben eine sehr schöne Liturgie, eine reiche Liturgie.
Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Eine Liturgie, die seinerzeit auch Kurienkardinal Josef Ratzinger sehr geschätzt hat. Der spätere Papst Benedikt XVI. War gern gesehener Gast im Campo Santo Teutonico.
Ja, ein Friedhof, der sogar ein Paradies ist. Es stehen die Bäume, da ein Orangenbaum, der immer seine Früchte trägt, Papyrus wächst und viele andere Dinge, sodass man gar nicht den Eindruck des Friedhofs, sondern eben des Paradieses hat. Das finde ich sehr schön, dass der Ort des Sterbens doch zugleich ein Ort der Auferstehung, des Lebens und der Hoffnung ist.
Ein Ort zum Kraftschöpfen inmitten der Hektik von Rom. Für den Pilger, für den Priester und selbst für den späteren Papst.
Ja, wär doch mal was. Renato Schlegelmilch hat erklärt, wie Sie auch als ganz normaler Mensch in den Vatikan reinkommen. Und noch ein Tipp, lassen Sie sich beim Verlassen des Geländes ordentlich Zeit und gucken Sie auch mal nach rechts oder links. Im Nachbarhaus wohnt nämlich Papst Franziskus.
Domradio Reisen.
Um Besinnung geht's ja heute immer mal wieder bei uns in Domradio Reisen. Und viele finden Besinnung in der Natur. Berg, Meer, Wald, See, still soll es sein, schön soll es sein und tief durchatmen soll man auch können. Der Tollensesee in Mecklenburg-Vorpommern, das ist so ein Ort, ein See, der mitten in der grünen Natur Mecklenburgs liegt, von Wäldern und Stille umgeben und sogar einen Pilgerweg gibt es dort, der mitten durch die dichte Natur führt. Wer ihn nicht allein gehen will, der kann sich von der Pilgerpastorin Melanie Ludwig begleiten lassen.
Wenn man den Tollensesee entlang geht, es gibt ja immer wieder Abschnitte, wo man dann wirklich auch am See sitzt. Man hört das Rauschen, man hört die Vögel, man sitzt in wirklich vollkommener Stille. Und sich dann mal einzulassen, einfach vielleicht auch körperlich mal zu schauen, was geht da gerade bei mir ab? Also wo bin ich verspannt? Mal ganz bewusst zu atmen. Und das einfach mal 5 Minuten zu machen, das öffnet, das tut so gut. Und dann ist man eben auch offen für das, was sonst noch bewegt innen drin.
Melanie Ludwig ist Tourismus- und Pilgerpastorin in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt im Land der 1000 Seen, und begleitet Gruppen und Einzelpersonen beim Pilgern. Und mehr von der Pilgerpastorin im Land der Seen hören wir gleich hier in Domradio Reisen. Melanie Ludwig ist Tourismus- und Pilgerpastorin in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt mitten im Land der 1000 Seen. Und am Tollensesee, der mitten in der grünen Natur Mecklenburgs liegt, da gibt es einen Pilgerweg, der durch dichte Natur führt. Barbara Wiesemann ist ihn gemeinsam mit der Pilgerpastorin für uns gegangen und hat dabei ein paar Momente mit und Gedanken von der Pilgerpastorin festgehalten.
Wir sitzen jetzt gerade mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte und gucken auf den Tollensesee. Und es gibt einen Pilgerweg in der Mecklenburgischen Seenplatte, den ich eben betreue. Der ist 250 Kilometer in der Gesamtlänge und der teilt sich ab Neubrandenburg in 2 Richtungen. Also man kann dann einmal östlich, einmal westlich um die Tollense laufen, je nachdem wie viel Zeit man hat, und kann diesen Pilgerweg gehen. Kommt an wunderschönen Kirchen vorbei, hat viel, viel Natur, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Und es ist nicht überlaufen. Also es ist nicht so, dass man einen Pilger am anderen wie eine Perlenkette aufgeknüpft sieht, sondern es ist wirklich, man ist für sich und es ist wunderschön. Also es gibt Gruppen, die fragen an, ob ich mit ihnen einen Weg oder ein Stück Weg gehe, und dann begleite ich sie. Und dann gibt es auch richtig Pilgern mit Impuls und mit Schweigezeit und einfach genug Zeit, um sich mit dem, was gerade hochkommt an Themen, zu beschäftigen. Pilgern fängt im Herzen an. Wenn ich mich auf einen Weg begebe, sei es jetzt ein Pilgerweg oder sei es ein Wanderweg, wenn ich mit einer inneren Frage losgehe und eine Begegnung suche, entweder mit mir selbst, mit Gott, wenn ich eine Lösung suche nach einem Problem, wenn ich an einem bestimmten Lebensabschnitt stehe, wo es Umbrüche gibt, dann gehe ich im Grunde genommen schon meinen Pilgerweg. Und da, sag ich mal, kann man jeden Weg gehen. Da kommt es nicht auf die Pilgerwege an. Aber es ist eben gut, wenn man einen Pilgerweg gehen kann, der vormarkiert ist. Man muss keine Karte blättern und gucken, in welche Richtung gehe ich jetzt. Man folgt einfach der Bezeichnung. Und man weiß, am Abend wartet auch eine Unterkunft. Da kann ich ausruhen, da habe ich nochmal Gelegenheit, vielleicht auch mit Menschen zu sprechen über das, was mir so über den Tag geschehen ist. Es gibt auch viele Pilger, die sagen, wir gehen diesen Weg alleine, aber wir sind froh, wenn wir jemanden haben, wo wir wissen, wenn was ist, können wir uns melden. Und wenn es einen Pilger, eine Pilgerin gibt, die sagen, ich brauche jetzt mal ein Gespräch, da geht gerade viel, dann bin ich zur Stelle.
wird man schon beim Zuhören so ein bisschen ruhig und entspannt. Gruppen oder Einzelpersonen begleitet die Pilgerpastorin Melanie Ludwig am Tollenselsee in Mecklenburg-Vorpommern. Schön.
Domradio Reisen.
Besinnliche Momente in der Natur. Wer sowas sucht, ist in Mecklenburg-Vorpommern sowieso schon mal gut aufgehoben. Und wer gleich ein richtiges Naturerlebnis daraus machen will, der sollte mal nach Klepelshagen fahren, denn da gibt es die Deutsche Wildtierstiftung. Und Barbara hat sich da mal zeigen lassen, Barbara Wiedemann, so viel Zeit muss sein, was alles zu diesen Naturerlebnissen gehört.
Sie sehen sehr schön den Waldgürtel hier rumrum und hier drüben. Da ist dann das Tal der Hirsche, wo wir nachher hingehen und mal gucken, ob wir da ein bisschen Wild sehen. Hier sind jetzt unsere Sommerweiden. Die hellbraunen, das sind Angus. Und wenn die schwarzen zottelig sind, dann sind es die Galloways.
Weite Wald und Wiesen. Grünes Weideland, auf dem es sich braune Rinder mit Sturmfrisuren gut gehen lassen. Christian Vorreier hat wirklich einen schönen Arbeitsplatz. Er ist Leiter des Forstbetriebes bei der Deutschen Wildtierstiftung Gut Kleppelshagen. Und wo es eine Stiftung gibt, da gibt es auch einen Stifter. Heimo Geretwisch gehört zu den eher stillen, bescheidenen Stiftern. Sein Engagement gilt der Natur und den heimischen Wildtieren. Im Krieg wurde er von seinen besorgten Eltern aufs Land geschickt. Für den Hamburger Unternehmer ein nachhaltiges Erlebnis, erzählt Eva Gorres, Pressesprecherin der Deutschen Wildtierstiftung.
Dort hat er seine große Liebe für Mecklenburg-Vorpommern entdeckt und hat er sehr verantwortungsvoll die Firma übernommen und sehr erfolgreich als Unternehmer gearbeitet. Aber seinen Kinderwunsch, seinen Kindertraum, den hat er eigentlich nie vergessen. Und als dann die Mauer fiel, ist er mit seiner Frau durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren. Und dann hat er gesagt, du weißt was, so sah es in meiner Kindheit aus. Und schau nur, wie schön es hier ist. Hier kaufen wir Wald und hier kaufen wir Land. Und hier soll ein Gutshof entstehen.
Und das hat er dann getan. 1995 eine alte Gutsanlage mit jeder Menge Land drumherum gekauft. Insgesamt 2000 Hektar Fläche, davon allein 800 Hektar Wald. Seine Vision, einen Lebensraum zu schaffen, den Menschen und Tiere gemeinsam nutzen können, konnte nun verwirklicht werden. Birgit Rado, Geschäftsführerin der Deutschen Wildtierstiftung.
Er hat dann hier angefangen, seine Galloway-Herde laufen zu lassen. Und Rinder sind wunderbare Landschaftspfleger. Rinder fressen ja das Gras runter, aber sie machen es nicht kaputt. Und indem sie es kurz halten, haben zum Beispiel Kleinlebewesen großartige Lebensräume. Und hier ist viel passiert, um vor allen Dingen auch für Rothirsche gute Lebensbedingungen zu schaffen. Die Natur müsste ja ziemlich dämlich sein, wenn sie Tiere mit einem solchen Geweih zum König der Wälder macht. Das sind natürlich eigentlich Tiere der offenen Landschaft, die gejagt werden, verdrängt werden in die Wälder. Wir haben hier eine andere Jagdpolitik entwickelt. Bei uns wird gejagt in den Wäldern. Hier gibt es große Wildruhezonen.
Und das sehen wir uns jetzt mit Förster Vorreier einmal genauer an. Zunächst geht's raus auf die alten Streuobstwiesen, die das Gut umgeben. Alte Obstbäume mit Eulenkästen, jede Menge Blümchen drunter, Vögel zwitschern. Wir sind in ein Bilderbuch eingetaucht. Auf einem alten Pflasterweg geht es vorbei an grünen Wiesen bis zum Wildtierbeobachtungspavillon. Von hier aus kann man das Tal der Hirsche gut überblicken. Durchs Fernglas entdecke ich Kraniche und Wildgänse, ein paar Rehe lassen es sich schmecken. Leider ist kein Hirsch zu sehen, aber in der Luft bewegt sich was.
Da vorne fliegt ein Seeadler. Er ist jetzt vorm Wald und baumt da auf.
Macht was?
Der setzt sich auf den Baum. Jede Richtung von Fachleuten hat ja seine eigene Sprache. Also wir haben hier einen Seeadlerhorst und ein Ausweichhorst und haben eigentlich jedes Jahr ein Brutpaar hier in Kleppezahn. Ist ja der größte heimische Vogel hier, der Seeadler. Dann gibt es noch den kleineren Adler, den Schreiadler oder Pommernadler, der hier für die Gegend sehr spezifisch ist. Der ist aber deutlich gefährdeter als der Seeadler. Gibt nur noch ganz wenig Vorkommen, insbesondere in der Feldberger Seenplatte.
Seltene Vögel, Rotwild, Wildschwein, Dachs, Kranich, Fischotter, Turmfalke. Sie alle haben hier das ideale Zuhause gefunden. Naturschutz ist zu einem Naturerlebnis geworden. Nachdem sich im Tal der Hirsche im Moment allerdings kein Hirsch blicken lässt, nimmt uns der Förster mit auf einen Streifzug durch den Wald, bei dem deutlich wird, woran sich ein Naturwald von einem Stadtwald unterscheidet.
Das sind die Straßen des Wildes, des Schalenwildes. Und das ist ja sehr symptomatisch aus der Deckung des Waldes raus ins Offenland. Und die werden uns hier noch öfter begegnen. Und es sind wie so kleine Trampelpfade. Der Jäger spricht davon Wechseln. Also der Dachs ist hier heimisch. Und dann haben wir natürlich auch noch Nachfolger, die in den Bauten der Dachse oder Füchse leben. Das war der Marderhund. Und als Neuankömmling haben wir hier den Waschbären. Und hier kann man eigentlich ganz gut sehen, dass wir auch sehr viel Totholz erhalten. Da oben steht ein alter Buchenstumpf mit lauter Spechtlöchern. Dann die Eiche, die hier so hell glänzt, ist abgestorben, die bleibt stehen. Ja, wir stehen hier an dem sogenannten Wildbahnweiher. Hier ist es sogar so, dass wenn es im Sommer richtig heiß ist, dass hier sogar das Rotwild reingeht. Und da oben an dem Hang, da ist ein Quellhorizont und das ist die Schweinebadeanstalt. Also das ist so Wellness für Schweine. Wenn die richtig gut drauf sind, dann hören sie die bis hier unten quieken.
Richtiger Naturwald mit Schweinen, mit Kranichen und Kühen. Können Sie alles erleben im Wildtierland Klepelshagen. Es gibt ja Orte, die bewusst einladen in die Stille. Dazu gehören vor allem die Klöster. Ein besonderes Kloster, zu dem sogar ein Haus der Stille gehört, liegt am Nordrand des Harzes. Kloster Drübeck heißt es. Über viele Jahrhunderte war es ein Frauenkloster. Im Mittelalter waren Benediktinerinnen dort zu Hause und in späterer Zeit dann evangelische Stiftsdamen. Heute ist Drübeck eigentlich kein Kloster mehr, sondern ein evangelisches Tagungszentrum. Aber die klösterliche Atmosphäre ist in der Anlage der alten Kirche und in den Gärten immer noch zu spüren. Sie wird dort auch gepflegt und gelebt. Und zu diesem Ort gehört auch das Haus der Stille. Zwei Pfarrerinnen leiten das Haus und üben mit ihren Gästen die Stille. Das ist nicht ganz einfach für Menschen, die Lärm gewöhnt sind.
Sie machen sozusagen mit diesem Tag hier im Kloster fast sowas wie einen Entzug. Und das haben Sie schon an Ihren eigenen Reaktionen gemerkt. So ganz wohlig, ich weiß ja nicht. So ist das auch mit einem Entzug. Ja? Das bedeutet, Sachen zu lassen, die uns sonst am Funktionieren halten und zum Funktionieren helfen.
Es ist ein Sommermorgen über Kloster Drübeck. Irene Sonnabend, eine der zwei Pfarrerinnen, die das Haus der Stille leiten, sitzt mit ihren Gästen in einem der Äbtissinnengärten des alten Klosters. Im 18. Jahrhundert haben die Stiftsdamen diese Gärten angelegt, fünf kleine, schlichte Barockgärten von Mauern umgeben und nur von einer Gartenpforte durchbrochen. Eine Wiese, ein Gartenhäuschen, ein Baum, Bänke darunter. Dieses Gärtlein lenkt nicht ab, aber es lädt ein. Ein Rückzugsort damals für die Stiftsdamen, heute für Menschen, die die Stille suchen. An diesem Morgen liest hier Irene Sonnabend als Einstieg in Schweigen und Stille einen Text von Kierkegaard von 1850. Aktueller denn je wird darin der Lärm und das Mitteilungsbedürfnis als Krankheit beschrieben.
Oh, wofern man, wozu man sicherlich das Recht hat, bei der Betrachtung des gegenwärtigen Weltzustandes des ganzen Lebens sagen müsste, es liegt eine Krankheit vor. Und wofern ich ein Arzt wäre, falls also jemand fragte, was meinst du, muss man da tun? Ich würde antworten, das Erste. Die schlechthinige Bedingung dafür, dass man etwas tun kann, somit das Erste, was man tun muss, ist dies, schaffe Schweigen. Erwirke Schweigen. Man kann das heilende Wort nicht vernehmen.
Behutsam, freundlich spricht Irene Sonnabend die Gruppe an, spricht ihre Sprache, nimmt sie mit. Und dies ganz wörtlich. Der Garten des Klosters wird zu einem Erfahrungsfeld. Wie nehme ich meinen Körper wahr im Schweigen? Wie nehme ich die Stille wahr?
Ich sammle meine Aufmerksamkeit in der Atembewegung. Meine hin und her schweifenden Gedanken hole ich immer wie so an kleinem Band wieder zurück und sammle mich immer neu. Aha, mir ist bewusst, ich atme ein, mir ist bewusst, ich atme aus und zügle meine Aufmerksamkeit, indem ich sie im Atem behalte.
Mit wenigen Worten wird diese Übung zu einer Einführung in die Meditation. Körperwahrnehmung und Meditation sind wesentlicher Bestandteil der Angebote im Haus der Stille. Und darüber legt sich dann auch der klösterliche Tagesrhythmus des Ortes. Die schweigend eingenommene Mahlzeiten, die Mittagsruhe und auch die vier Gebetszeiten in der Kirche mit meditativen Gesängen und Impulsen.
Ich glaube, dass auch diese Art der Einkehrarbeit ganz wichtig irgendwo stattfindet, wo man wirklich auch die Erde unter den Füßen spüren kann. Also wo man sich mit den Kräften der Schöpfung auch
deutlich in Kontakt begeben kann. Die Klosterkirche ist natürlich ein ganz besonderer Raum, also ein über 1000 Jahre durchbeteter Raum. Das ist spürbar, ganz egal, wo man selber steht. Ich habe noch kaum jemand erlebt, der nicht das spüren konnte, was ein solcher Raum bedeutet.
Die kleine, schlichte Kirche mit ihrem wuchtigen Westwerk außen ist ein einladender und schützender Ort für alle Gäste, egal wie groß ihre Distanz zum Glauben ist. Und trotzdem aber für Pfarrerin Sonnabend ein klares Angebot, in Kontakt zu Gott zu treten.
Also niemand von uns besitzt Gott und es gibt viel Anmaßung im Sprechen von Gott. Trotzdem ist es eine Balance, offen und trotzdem deutlich zu sprechen. Also dieses Haus steht absolut auf dem Fundament des Christlichen, ja, dessen, was uns in den Evangelien als Schatz gegeben ist. Und wir versuchen in verschiedener Sprache, aber natürlich immer von diesem Kern her zu sprechen, zu arbeiten, Räume zu öffnen.
Kloster Drübeck ist ein Tagungshaus. Das Haus der Stille ist darin nochmal ein besonderer Ort mit eigener Kapelle und eigenem Meditationsraum. Hier wird nicht diskutiert oder musiziert, hier geht es allein darum, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst. Pfarrerin Sonnabend und ihre Kollegin haben auch eine therapeutische Ausbildung. Oft genug kommen Menschen, die wirklich Heilung suchen, ausgebrannt sind und nach Einzelgesprächen fragen. Und beide haben eine offene, sympathische Ausstrahlung, ganz so wie die sanfte Landschaft des Vorharzes, die ihren Teil zum Wohlbefinden beiträgt. Und so sind auch jene angetan von Ort und Angebot, die zunächst skeptisch sind gegenüber dem christlichen Absender und gegenüber der Einladung, still zu sein.
Ich glaube, ich habe noch nie so lange am Stück geschwiegen und mir ist es nicht immer leicht gefallen. Ich bin auch streng geblieben, obwohl die Verführung, das Handy anzuschalten, sehr groß war.
Ein paar Tage regen einen an, das Leben vielleicht etwas anders zu sortieren. Und sich mehr Ruhezonen zu gönnen, weil es für den inneren Menschen gut ist und auch natürlich dann auf die Umgebung ausstrahlt. Denn mit seiner eigenen Unruhe macht man ja die anderen auch irgendwie verrückt, ne?
Das Haus der Stille im Kloster Drübeck. Stefan Quelitz war da. Drübeck liegt am nördlichen Rand des Harzes, nicht weit von so schönen Städten wie Wernigerode oder Halberstadt. Im Haus der Stille werden auch regelmäßig Einkehrtage und Besinnungstage angeboten. Man kann aber auch ganz alleine dahin fahren.
Domradio Reisen. Heilige Orte.
Ja, und auf unserer Reise zu heiligen Orten, da reisen wir noch einmal dahin, wo wir unsere Reise heute begonnen haben, nach Mallorca. Und da machen wir einen kleinen Abstecher zu dem Ort auf der Insel, der Tourismus, Natur und Religion miteinander verbindet. Der spirituelle Mittelpunkt Mallorcas, das Heiligtum Lluc.
Also wir sind jetzt 7 Tage hier, sind am Freitag angekommen und wir haben mit einer Fastengruppe hier gefastet und gewandert. Die Lokalität ist natürlich ja, inspirierend. Ich glaube schon, dass man das so sagen kann.
Touristin Christiane aus Deutschland steht unweit der großen Basilika in der Sonne und strahlt genau das aus, was dieser Ort den Besuchern mitgeben will. Gelassenheit und Ruhe. Santuari de Lluc heißt dieser Ort. Santuari steht nicht, wie man vermuten könnte, für Kloster. Nein, Santuari heißt Heiligtum. Touristenführerin Magdalena Torres.
Es fing an als eine kleine Kapelle im 13. Jahrhundert, als die Statue von unserer Jungfrau Maria hier in den Bergen gefunden wurde.
Die Legende sagt, dass ein Hirtenjunge namens Lluc die Statue fand und sie ins Dorf brachte. Doch am nächsten Morgen war sie verschwunden. Man fand sie später erneut am Bachufer, an dem sie tags zuvor gefunden wurde, und entschied, an ihrem Fundort eine Kapelle zu errichten. Das Ergebnis ist heute ein großer Komplex mit Basilika, angrenzenden Stellen, die heute als schlichte Herberge dienen, eine große Gartenanlage und Orte für Stille und Gebet.
Damit wir wieder mal so ein bisschen auf Null runterkommen aus dem stressigen Alltag und mal so ein paar, ja, so ein bisschen Ballast abwerfen. Das ist, glaube ich, so der richtige Ausdruck.
Ja, ja, viele Menschen kommen hierher, auch wenn viele junge Leute nie zur Messe gehen. Sie kommen hier zu Fuß hin. Sie pilgern nach Lluc. Sie heißen Trobadas, die Trobadas von Lluc. Das sind Gemeinschaften von Leuten, die manchmal einfach nur kommen, weil sie wandern möchten. Sie kommen mit der Familie, mit Freunden, verbringen einen Tag hier in Yuk. Das ist ein Zentrum, das viele Menschen anzieht. Ein Zentrum für Menschen, die es genießen, einen Tag hier zu verbringen. Und genießen kann man die Zeit hier besonders gut in der Natur. Hier herrscht absolute Stille. Das Santuari de Yuk liegt in einem Talkessel des Tramuntana-Gebirges und ist umgeben von Bergen. Auch der Künstler Antoni Gaudi war hier und so beeindruckt von diesem Ort, dass er sogar einen Kreuzweg designte, der heute über die Gipfel führt. Alle Routen in die Berge beginnen oder enden hier. Es ist wie wenn man sagt, alle Wege führen nach Rom. So ist das hier auch. Alle Wege führen nach Yuk. Damals kamen die Menschen aus allen Richtungen der Insel. Aus dem Norden, dem Zentrum, dem Süden und Westen. Und sie kamen zu Fuß.
Und das hat sich bis heute nicht geändert, weil man nur zu Fuß all das mitbekommt, was dieser Ort zu bieten hat. Touristin Christiane wandert in ihrer Fastenwoche jeden Tag, nie weit, aber lang, mit Ruhe.
Diese Ruhe und diese Natur und diese imposante Natur. Wenn man wandern geht, dann man bekommt so viel mit und ist so dankbar, dass es, ja, die Welt ist einfach schön, wenn man hier oben ist.
Doch woran liegt das? Woher kommt dieses besondere Gefühl, das einen überfällt, wenn man Zeit im Santuari de Yuk verbringt?
La gente que trabaja con energías.
Menschen, die mit Energien arbeiten, sagen, dass das hier ein Ort mit ganz viel Energie ist. Es ist wohl das Zentrum der Insel mit der meisten Energie, um Krankheiten zu behandeln zum Beispiel. Und die Experten sagen, so ein Zentrum wie dieses hier ist exakt hier gebaut worden, wegen der positiven Energie.
Ob es stimmt, man kann es schlecht beweisen. Aber das Lächeln von Christiane, die nur einige Tage hier verbracht hat, lässt einen dran glauben. Für sie hat Yuk funktioniert. Das Heiligtum der Insel hat sie komplett aus ihrem Alltag geholt.
Ja, hat funktioniert. Auch so ein bisschen Fasten von den ganzen Medien. Kein Telefon, kein Radio, kein Fernsehen, keine E-Mails, also gar nichts. Mal wirklich runterkommen, auf Null kommen.
Verena Tröster hat uns den spirituellen Mittelpunkt Mallorcas vorgestellt, das Heiligtum Yuk.
Domradio Reisen.
Und noch ein Reisetipp für alle, die das Oktoberfest in München verpasst haben. Sollten Sie demnächst nach New York reisen, haben Sie noch Mitte November Gelegenheit, das Oktoberfest da zu feiern, und zwar auf einem Schiff auf dem Hudson. Das legt jeden morgens ab, ist dann den ganzen Tag unterwegs mit Bier und Humtata und Blick auf den schönen Indian Summer. Leinenlos heißt es jetzt auch für mich, denn Domradio Reisen ist zu Ende. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut und viele, viele schöne Reisen noch.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.